Guten Morgen. Mahlzeit. Nachdem wir ja jetzt so freie Themen haben, dachte ich, ich entführe euch heute ein bisschen in den ersten Petrusbrief. Und ich habe so die Überschrift: Gib alles, nur nicht auf, die Herausforderung annehmen. Und ja, das Leben ist manchmal so für Herausforderungen, da braucht man manchmal ein bisschen Mut für die Herausforderungen. Und apropos Herausforderung, apropos Mut, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Vienna City Marathon, der findet jedes Jahr im Frühjahr in Wien statt, immer so April-Gegend herum. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch immer nur so gehört, ja, der ist ein riesengroßer Event mit so 35.000 Läufer und Läuferinnen aus der ganzen Welt, die da irgendwie hinkommen und mitlaufen und so weiter. Aber vor 7 Jahren war ich auch dabei. Wir hatten damals in der Firma einen neuen Marketingleiter. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn in so einer alteingesessenen, jahrzehntealten Firma mit jahrzehntelangen Mitarbeitern plötzlich junge Leute Mitarbeiter werden und in die oberen Ränge hineintreten. So junge, hochmotivierte Mitarbeiter mit völlig neuen Ideen. Ja? Also da prallen Welten aufeinander. Ich weiß nicht, ob ihr das sowas schon mal erlebt habt, aus welcher Perspektive auch immer. Und irgendwie damals hatten die unsere Chefetiten den Wunsch, irgendwie einen neuen Schwung in die Firma, in die ganze Arbeit hineinzubringen. Und wenn christliche Leute in einer christlichen Gemeinde einen neuen Schwung hineinbringen wollen, dann machen sie meistens eine Predigtserie. Das ist das Mittel der Wahl der meisten christlichen Firmen, christlichen Gemeinden. Wir machen eine Predigtserie. Meine Firma war anders. Unser Makler hat andere, die hat uns einfach alle zum Vienna City Marathon eingeladen. Also eigentlich nicht, er hat uns angemeldet. Er hat uns angemeldet zum City Marathon als Firma sozusagen und dann nachher gefragt, und wer möchte mitmachen? Und ich weiß auch nicht, ob das ist. Es gibt, der City Marathon gibt es einerseits, man kann den ganzen Marathon durchlaufen, also diese ganzen 42 Kilometer. Man kann auch einen Halbmarathon laufen, das ist dann die halbe Strecke. Man kann aber auch als Staffellauf mitmachen, wo man sich tatsächlich die ganze Strecke auf 5 Leute quasi aufteilt. Und dafür hat die Firma uns angemeldet für den Staffellauf. Ja. Genau. Der Marketingleiter hat gleich auch so dann knallgelbe Label drucken lassen für uns, mit hinten eine Werbung drauf. Also wir waren quasi auch gleich Werbeträger für die Firma. Ja. Und da waren wir beim Vienna City Marathon 2018, ja genau. Und wir konnten uns aussuchen, welche der Teilstrecken wir quasi laufen wollen. Ja? Und ich bin damals immer wieder so ein bisschen so, eigentlich schon mehrmals die Woche eigentlich so gejoggt, so immer so 4 Kilometer, 5 Kilometer Strecke. Und wie ich da gesehen habe, welche Teilstrecken es da gibt, habe ich gedacht, naja, die 12 Kilometer, die klingt eigentlich ganz nett, weil das ist nämlich die Schlussstrecke, wo man dann in so schönes Ziel hineinläuft, beim Radius, die nehme ich, ja. 5 Kilometer, 12 Kilometer, wo ist der Unterschied? Fürs Protokoll, es ist ein Unterschied. Ja. Und da kam dieser Tag, aber wisst ihr, was mich an diesem Tag eigentlich am allermeisten fasziniert hat? Also ich war noch nie bei so einem Event dabei. Ich habe das wirklich zum allerersten Mal erlebt und dann gleich sozusagen als Läufer. Das waren Familien und Väter und Mütter und Freunde und Kollegen, die am Seitenrand gestanden sind und die Menschen angefeuert haben. Auf der ganzen Strecke waren immer wieder Leute, die einfach da gestanden sind und die Läufer angefeuert haben. Das war so ein cooles Erlebnis, 12 Kilometer lang wirklich pausenlos angefeuert und ermutigt zu werden. Ja. Mitten auf der Prater Hauptallee, da stand ein Mann mit Gitarre, der einfach für die Läufer Musik gemacht hat, so ein bisschen Motivationsmusik, wenn man vorbeiläuft sozusagen. Ja. An einer Ecke stand ein Mann mit einem Feuerwehrschlauch, der einfach die alle angespritzt hat, damit sie ein bisschen wieder frischer werden. Ja. Urviele Helfer waren im Einsatz, es gab da immer wieder so langgezogene Tische, mit Getränkebechern, die dann, wo die Läufer sozusagen sich im Vorbeilaufen sozusagen ein Becher nehmen konnten und nachher wieder wegschmeißen konnten, und die Helfer haben das gecheckt, dass das immer aufgefüllt war und alles wieder weggeräumt wurde. Ja. Viermal wurde ich von wildfremden Menschen mit meinem Namen angefeuert. Die haben einfach das Namensschild gelesen und mich mit "Lauf Alex, du schaffst das Alex, schneller Alex" angefeuert. Ja. Mütter standen mit ihren Kindern am Wegrand und die Kinder haben alle abgeklatscht, die vorbeigelaufen sind. Und viele standen mit Schildern und mit Tröten da, um den Läufern Mut zu machen, mit "Das Ziel ist das Ziel und du hast es gleich geschafft" und solche Dinge, und das sah ich dann auch. Die heutige Überschrift: Gib alles, aber gib nicht auf. Die Tatsache, dass du heute hier bist, sagt mir bereits, dass du dieses Motto eigentlich lebst. Du bist jemand, der nicht aufgibt, der dran bleibt. Du hast die Herausforderung angenommen und hast dein gemütliches Bett verlassen und bist hierher gekommen in diesen Gottesdienst, um hier Gottesdienst gemeinsam zu feiern. Ich weiß nicht, was es dich alles heute auch schon gekostet hat, hierher zu kommen. Aber es ist schön, dass du da bist, und es ist eine Ermutigung, dass du da bist, wie wir bei einigen Jahren auch gelernt haben. Und wir alle, wir brauchen immer wieder Ermutigungen. Egal, ob wir gerade einen Marathon mitlaufen oder einfach nur unseren alltäglichen Alltag managen, wir alle brauchen Menschen, die uns Mut machen. Und das war auch der Anlass, warum Petrus vor vielen Jahren diesen Petrusbrief geschrieben hat. Er wollte die Christen in der heutigen Türkei ermutigen. Es waren dort junge Gemeinden, die sich auf einmal einer riesengroßen Verfolgungswelle gegenüber standen. Voller Freude hatten sie die gute Nachricht von Jesus angenommen, hatten den Frieden und die Freiheit und die Liebe erlebt. Aber auf einmal kam Widerstand. Und auf einmal wurde es schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das erste Mal Gottes Frieden und Freude in mir erlebt habe. Es ist eigentlich unglaublich, wie ein Jahr dein Leben auf den Kopf stehen kann. Und dieses Erlebnis damals trieb mich einfach dazu, einfach wirklich auch überall mitzumachen, ja. Ich habe mich sozusagen mit Leib und Seele, mit allem, was ich bin, in das Abenteuer Gemeinde hineingestürzt und einfach alles überall mitgemacht, wo man nur mitmachen kann. Ja. Genauso wie bei meinem Marathonlauf. Wie ich da meinen Vorläufer abgeklatscht habe, da lief ich einfach voller Begeisterung und voller Enthusiasmus einfach los, mit voller Energie los. Und meine Strecke begann beim Praterstadion und ging sozusagen dann die Prater Hauptallee bis zum Lusthaus, heißt das Lusthaus da am Ende? Unten, genau. Wunderschöne Strecke. Und dann geht es nämlich durch den Grünen Prater zurück, dann in den dritten Bezirk und dann zur Ringstraße und dann hinauf bis am Parlament vorbei, bis zum Rathaus, bis zum Zielanlauf. Aber ich habe schon am ersten Stück auf der Breiter Hauptallee gemerkt, dass ich eigentlich viel, viel zu schnell laufe. Ich habe gemerkt, mir geht schon die Puste auf. Ich bin da mit so einem Elan, mit so einer Begeisterung losgelaufen, dass ich schon nach wenigen hundert Metern gemerkt habe, also mit dem Tempo schaffe ich das nicht. Mit dem Tempo hatte ich das nicht durch. Ja. Und so musste ich mich wieder erinnern, was war das Tempo, mit dem ich sonst immer gelaufen bin? Also wie ich die 5 Kilometer eigentlich locker geschafft habe. Ja, musste ich mich wieder erinnern, wie ist mein Tempo, wie ist meine Geschwindigkeit, wie ist mein Atemrhythmus? Und musste da wieder runterkommen. Ich musste mich wieder erinnern. Und das ist irgendwie der große Vorteil, wenn man auf Widerstand stoßt, wenn man auf Herausforderungen stoßt, wenn man auf Probleme stoßt. Probleme helfen uns nämlich, die richtigen Fragen zu stellen. Sie erinnern uns wieder daran, okay, was ist eigentlich jetzt wichtig? Worauf kommt es jetzt eigentlich an? Sie helfen uns zu hinterfragen, was ist denn eigentlich gerade los? Und was brauchen wir eigentlich jetzt? Und worum geht es ja eigentlich? Und auch die jungen Gemeinden damals, an die Petrus schrieb, die hatten schlagartig auch ganz viele Fragen. Ja? Plötzlich wurden sie angefeindet, wo sie doch nichts Böses gemacht haben. Ja? Sie wurden plötzlich angefeindet, verfolgt. Haben sie irgendwas falsch gemacht? Haben sie irgendwas falsch verstanden? Wie sollen sie sich jetzt verhalten? Also schrieb ihnen Petrus mit Hilfe von Silvanus einen Brief, um sie zu ermutigen und um sie auch zu bestätigen in dem, was sie gut machen. Und irgendwie war dieser Brief so hilfreich, dass er über die Jahre hin aufbewahrt wurde, über Jahrzehnte aufbewahrt wurde, über Jahrhunderte aufbewahrt wurde und mehr Gemeinden bekannt wurde, sodass wir ihn heute immer noch hören können und lesen können. Und Petrus beginnt seinen Brief damit, indem er uns erinnert. Erinnert, wer wir in Christus sind und wohin die Reise geht und was jetzt gerade eigentlich los ist. Wir sind auserwählt, von Gott vor langer Zeit auserwählt, gewollt. Wir sind gereinigt. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, unsere Schuld ist bezahlt. Wir sind geheiligt. Der Heilige Geist, Gottes Geist, Gott selbst wohnt in uns. Er verändert uns. Er heiligt uns. Und auf uns wartet eine lebendige Hoffnung, eine große Freude, ewiges Leben und die Rettung unserer Seele. Und wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs nach Hause. Wir sind neugeboren, ausgerüstet mit Vertrauen. Und so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird, genauso wird auf dieser Reise auch unser Glaube immer wieder gestärkt und rein. Wir sind unterwegs nach Hause zu unserem himmlischen Papa. Ausgerüstet mit einem nagelneuen himmlischen Reisepass. Wir sind Himmelsbürger, Bürger des Himmels, himmlische Staatsbürger und Gottes geliebte Kinder. Und wisst ihr, was das ist? Gnade. Das ist Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Und im Lauf des Briefes kommt Petrus immer wieder auf Gottes Gnade zurück. Ich wünsche euch, dass ihr immer mehr von der Gnade und dem Frieden Gottes erfüllt werdet. Setzt eure ganze Hoffnung auf die Gnade, die euch bei der Wiederkehr von Jesus Christus erwartet. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Macht Gottes Gnade sichtbar. Alles, was wir haben, ist ein Ergebnis von Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Es ist so unglaublich. Ich habe mal einen getroffen, der ist Jahrzehnte in eine Freikirche gegangen. Ja, ich kann mich erinnern, wie ich ein Jugendlicher war, war er schon ein älterer Herr, eigentlich aus meiner Perspektive, aber vermutlich war er so 30, in unserem Hauskreis. Also er ist wirklich Jahrzehnte in der Gemeinde. Ja? Und ich glaube, es war vor 10 Jahren, er hatte mir mal erzählt, dass er jetzt erst begriffen hat, dass wirklich alles Gnade ist. Und dass diese Erkenntnis, dass es wirklich Gnade ist, wirklich ein unverdientes Geschenk ist, das hat sein Leben auf den Kopf gestellt. Wie ich da versuchte, auf dieser Praterhauptallee mein Tempo wiederzufinden, da habe ich dann plötzlich von mir so 2 Läufer entdeckt, wo ich dachte, die laufen eine super Geschwindigkeit, das ist so ungefähr meiner, da kann ich mich ein bisschen anhalten. Ja. Das klingt mal nicht schlecht. Das war ein Mann und eine Frau und wie ich so da parallel oder so ein bisschen so schräg dahinter innen da ein bisschen mitgelaufen bin, ist mir aufgefallen irgendwie, dass der Mann wirklich komplett durchtrainiert ausschaut, überhaupt nicht schwitzt, ja, und irgendwie so ausschaut als, ja, was macht er da ganz Spaziergang, also der könnte eigentlich viel schneller laufen, als er läuft, ja. Und der hat sich dauernd mit, neben ihm war eine Frau, eine junge Dame, mit der hat er sich immer wieder unterhalten. Und ich habe dann immer in der Zeit mitbekommen, dass dieser Mann absichtlich so langsam läuft, um der jungen Frau zu helfen, dass sie den Marathon durchläuft. Offenbar hatten die vorher miteinander trainiert, das war offenbar ihr Trainer. Und er hat ihr einfach immer wieder, währenddessen immer wieder gesagt, bleib langsam, bleib ruhig. Den Marathon gewinnst du im Kopf, lass dich nicht hetzen, lass dich nicht stressen, hat sie immer wieder erinnert an das, was wir gemeinsam geübt haben. Und dachte ich, wow, cool. Da ist jemand, der verzichtet eigentlich darauf, den Marathon vielleicht gewinnen zu können, am Tempo, aber setzt sich ein, um dieser Dame zu helfen, das Ziel, den Marathon schafft, dass sie es durchbringt. Und irgendwie erinnern mich diese beiden Läufer an das, was Petrus hier mit uns macht. Er nimmt uns in seinem Brief irgendwie an die Hand und erinnert uns daran, wer wir sind. Und erinnert uns daran, wohin die Reise geht und was gerade dran ist. Er erinnert uns an Gottes Gnade und zeigt uns, wie wir darin leben sollen. Und im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, da bringt Petrus dann ein ganz konkretes Beispiel, wie durch uns Gottes Gnade sichtbar wird. Da schreibt er schreibt also zu den Christen in der heutigen Türkei: Aber ihr seid anders. Ist das eine Hörbibel? Ist das eine Hörbibel? Ja. Aber die ist gut. Ich muss euch das wirklich sagen, ihr müsst euch unbedingt, es gibt auf YouTube und all möglichen viele Hörbibeln, ihr müsst euch den Petrusbrief einfach mal anhören. Ja? Dann habt ihr nämlich auch den Originalzustand, wie der Brief eigentlich gedacht ist. Der Brief ist nämlich zum Anhören gedacht. So wurde er geschrieben. Also ich kann euch wirklich ermutigen, sucht euch das raus, eine Hörbibel oder YouTube oder wie auch immer, und lasst euch einmal den Brief vorlesen, einfach so als ein Ganzer. Das ist extremst ermutigend. Ja? Und er schreibt hier in Kapitel 2, Vers 9, aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Also ohne dass du noch irgendetwas tust, allein durch deine Geschichte, allein durch das, was Gott in dir getan hast, bist du schon jemand, durch den Gottes Güte sichtbar wird. Du musst es nur noch erzählen. Er hat dich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, zu sich gerufen. Du bist nun ein Teil von Gottes Volk. Du bist sein Eigentum. Er liebt, er lebt in dir, er wirkt in dir und du bist Teil einer heiligen Priesterschaft und durch dich wird Gott sichtbar. Das sagt Petrus. Hier, der Petrus. Und dann Vers 11. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Welt seid ihr ohne Bürgerrecht und Fremde. Deshalb warne ich euch, lasst euch nicht von den Versuchungen dieser Welt bestimmen, denn sie schaden eurer Seele. Wenn du tatsächlich nun Gottes geliebtes Kind bist, ausgerüstet mit einem himmlischen Reisepass, wenn das eigentlich dein wahres Ich ist, dann bist du schon jetzt Himmelsbürger, Bürger des Himmels, himmlischer Staatsbürger. Und du darfst auf dieser Identität heraus leben. Wenn du Gottes geliebtes Kind bist, dann brauchst du dich nicht mehr von Begierden, Ängsten und Versuchungen bestimmen lassen. Gott hat dich zu einem Teil von seinem Volk gemacht. Du gehörst ihm und er setzt dich frei. Er kam, um dein zerbrochenes Herz zu heilen und um deine Fesseln zu zerreißen und um dich in die Freiheit zu führen. Also lass dich nicht wieder von Versuchungen einfangen, die dich irgendwie einketten wollen, einfangen wollen. Ja? Du bist für die Freiheit geschaffen. Und dann leben wir doch so. Leben wir so, dass die Menschen um uns herum dankbar sein können, dass es uns gibt. Leben wir so, dass die Menschen einen Grund haben, Gott zu preisen, dass es uns gibt. nutzen wir unsere Freiheit, um anderen Menschen auch den Weg in die Freiheit zu zeigen. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr unter euren ungläubigen Mitmenschen lebt. Selbst wenn sie euch eines Unrechts anklagen, wird sie euer einwandfreies Verhalten beeindrucken. Und sie werden an Gott glauben und ihm die Ehre geben, wenn er kommt, um die Welt zu richten. Leben wir so, dass Gottes Gnade sichtbar wird. Und wie? Indem wir das Gleiche machen wie er. Indem wir das Gleiche machen, was Gott bei uns gemacht hat. Wie hat Gott dein Herz erobert? Wie hat Gott dein Herz erobert? Wie hat er das gemacht? Er hat dich geliebt. Von Anfang an. Er hat dich erwählt, lange bevor du an ihn überhaupt noch denken konntest. Er hat deine Schuld am Kreuz bezahlt, lange bevor du die Schuld noch machen konntest. Und er hat dir gedient, all die Jahre bis heute und darüber hinaus. Und er hat für dich gelitten, war bereit, die größten Schmerzen auszuhalten, um dich aus den Fängen der Sünde zu befreien. Genau das Gleiche können auch wir tun. Auch wir können andere lieben, auch wenn sie uns nicht lieben. Auch wir können anderen dienen, auch wenn sie gemein zu uns sind. Auch wir können anderen Barmherzigkeit zeigen, auch wenn nichts zurückkommt. Und auch wir können Gutes tun, auch wenn wir dafür ausgelacht, verachtet und vielleicht sogar angegriffen werden. Und dann sagt er, und dann am besten fangt er gleich mit dem römischen Kaiser damit an. Ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes. Sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun, und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Gott will, dass ihr durch euer gutes Leben zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit beschuldigen. Ihr seid keine Sklaven, sondern freie Menschen, doch eure Freiheit berechtigt euch nicht dazu, Böses zu tun. Ihr seid frei, um als Diener Gottes zu leben. Achtet alle Menschen, liebt eure Geschwister im Glauben, fürchtet Gott und erweist dem König Respekt. Ihr müsst dem König nicht gehorchen. Ihr seid Gottes Volk und Gott ist viel, viel größer als der König. Und auch viel, viel wichtiger als König oder Kaiser. Aber wisst ihr was? Gehorcht ihm freiwillig. Gehorcht ihm freiwillig. Unterstützt ihn dabei, Gutes zu tun. Ja, der Kaiser hat seine Macken, ist auch ein bisschen größenwahnsinnig. Aber er ist auch nur ein Mensch wie ihr. Er ist auch nur ein Geschöpf Gottes. Und als Geschöpf Gottes hat auch er eine Würde. Unterstützt ihn dabei, ein guter Kaiser zu sein. Indem er seine Würde achtet und ihm Respekt entgegenbringt. Und damit ehrt er Gott. Und dann wendet sich Petrus an die Angestellten zu. Wer von euch ist ein Angestellter vom Beruf her? Also ich bin Angestellter. Genau. Ich finde es toll, dass Angestellte auch in der Bibel erwähnt werden. Ihr, die ihr Sklaven seid. Angestellte verkaufen ihre Zeit. Ihr, die ihr Sklaven seid, ordnet euch euren Herren unter. Tut, was sie euch sagen, und zwar nicht nur, wenn sie freundlich und vernünftig sind, ja, ich kenne das, sondern selbst dann, wenn sie ungerecht handeln. Denn das ist ein Beispiel für die Gnade Gottes, wenn jemand ungerechte Behandlung geduldig erträgt, weil sein Gewissen Gott verantwortlich ist. Natürlich verdient er keine besondere Anerkennung, wenn er Schläge geduldig hinnimmt, die er bekommt, weil er Unrecht getan hat. Aber wenn er für das Gute, das er getan hat, leidet und Schläge geduldig erträgt, ist das ein Zeichen für die Gnade Gottes. Ja, euer Boss hat viel Geld für euch, er gibt viel Geld für euch aus und hat vielleicht auch viel Geld für euch schon ausgegeben und bezahlt. Ja. Aber Gott hat noch viel mehr für euch bezahlt, als euer Boss jemals ausgeben kann. Ihr seid nicht mehr Eigentum eurer Chefs. Ihr seid jetzt Gottes Eigentum. Und er nennt euch nicht mehr Sklaven, er nennt euch Freunde. Aber wisst ihr was? Bleibt freiwillig bei ihm. Dient ihnen. Unterstützt sie bei ihrer Arbeit. Ja, auch dann, wenn es keine guten Chefs sind. Zeig deinem Chef durch dein Leben, dass Gott auch ihn lieb hat. Dass auch er Gnade bekommt. Petrus nimmt uns richtig an der Hand und fordert uns heraus, Gottes Gnade einfach sichtbar werden zu lassen. Die Gnade, die wir selber erlebt haben, wir sollen sie sichtbar machen in unserem alltäglichen Leben, in dem auch wir Gnade leben. Jo, ich habe meine 12 Kilometer in einer Stunde und 23 Minuten geschafft. Aber ich muss ehrlich sagen, es war hart. Es war schon sehr hart. Es war heiß und das letzte Stück war wirklich am härtesten. Ich habe echt nicht gewusst, dass die Ringstraße von der Oper bis zum Parlament, dass die so steil ist. Dass das so eine Steigung ist. Ich habe das Gefühl, ich laufe gerade den Großglockner hinauf. Ja? Das ist wirklich da echt steil. Aber ich gab alles, und das war nicht nur viel, aber ich gab, was ich konnte. Und ich kam durchs Ziel und dort... bekam ich nicht nur eine Medaille. Ich bekam 5 Medaillen. Weil beim Staffellauf ist es sehr, also der durchs Ziel läuft, der bekommt für alle anderen Teilnehmer, Staffelläufer auch die Medaillen. Das heißt, wenn der Letzte nicht ins Ziel läuft, kriegen auch die anderen keine. Das kann bitter sein. Ja. Aber wir haben die Medaille bekommen. Genau. Und danach haben wir uns eben dann in einem Lokal getroffen noch und dann ist noch gemeinsam gefeiert. Und da ist dieses Foto dann entstanden. Ja. Ich habe an diesem Tag eigentlich keinen Rekord gebrochen, auch nicht immer auch keinen persönlichen Rekord gebrochen. Aber ich war dabei. Und ich habe es durchs Ziel geschafft. In meiner Zeit. In dem, was ich leisten konnte. Wenn wir so diesen Satz hören, gib alles, dann vergessen wir leicht, dass man eigentlich nur das geben kann, was man hat. Man kann nur geben, was man hat. Ich habe mal von einem Gottesdienst in Afrika gehört, wo nach der Predigt zur Kollekte aufgerufen wurde und er lief mit der Kollekte ein bisschen anders ab, als man sonst irgendwie kennt. Normalerweise werden da so Körbe durch die reingegeben und solche Dinge. Aber dort war das ganz anders, da wurde einfach vorne ein riesengroßer, in der Mitte ein großer Korb aufgestellt und alle haben einfach gebracht, was sie bringen konnten. Ja. Da wurden Hühner hereingebracht, hingelegt, Eier, Ziegen, Fleisch, irgendwas. Ja. Also jeder gab einfach, was er hatte. Und jeder konnte geben, was er hatte. Und da war irgendwie ein kleiner Junge. Und er hat irgendwie gemerkt, okay, alle gehen da vor und alle geben was. Ja. Und irgendwie, er hatte aber nichts, was er geben konnte. Und dann ging er nach vorne und hat sich selbst in den Korb hineingesetzt. Er gab das, was er hatte. Und vielleicht sollten wir so wie diese Junge machen. Ja? Du kannst nur geben, was du hast. Aber das, was du hast, das kannst du geben. Das kannst du geben. Und dann schauen, was Gott daraus macht. Wenn du Angst hast, gib ihm deine Angst. Wenn du wütend bist, gib ihm deine Wut. Wenn du traurig bist, weine bei ihm. Gib ihm deine Verzweiflung, gib ihm deine Fragen, gib ihm deine Träume und deine Hoffnungen und gib ihm deinen Schmerz. Du hast keine Ahnung, was alles möglich ist, wenn wir wortwörtlich wirklich alles geben können.